Hallo und herzlich willkommen zum 60. Mal WTF Talk. Wow, wir haben schon wieder einen runden Geburtstag hier. Ja, der Holm ist heute leider verhindert, aber vom Stammteam seht ihr heute mich, den Bernd und die Lydia. Und wir haben natürlich wieder tolle Gäste für euch dabei. Und da würde ich als allererstes die Agnes einmal bitten, was führt dich hierher und wer bist du?
Mich gehört natürlich die Einladung her, da freue ich mich sehr darüber. Dankeschön. Aber was ich zum Thema beitragen kann, ist, ich bin Living Historian. Das heißt, ich mache in meiner Freizeit Geschichtsvermittlung in Museen und zwar in Kostüm und mit entsprechender Ausrüstung auch. Und ich habe daneben noch ein kleines Instagram-Projekt, wo ich über Sexualität im Mittelalter aufkläre, anhand von Quellen, damit man das auch wirklich im Original sehen kann. Ja, und mit diesen Projekten bin ich üblicherweise auch bekannt.
Super, Dankeschön. Ja, ganz professionell habe ich gerade den Titel nicht genannt. Unser Titel heute ist Geschichtsbilder, wie prägen sie unsere Gesellschaft? Und Agnes hat das schon sehr gut angedeutet, was sie dann hierher führt. Und deswegen möchte ich von Adam jetzt mal wissen, warum haben wir dich hierzu eingeladen?
Oh, das ist, weil das voll mein Thema ist. Geschichtsbilder sind ja, ja so quasi jede nicht groß wissenschaftlich unterfütterte Annahme über Geschichte. Und die stammen so aus einem Dunstkreis, wo ich, was so meinen wissenschaftlichen Werdegang angeht, ein bisschen herkomme. Nämlich so ein bisschen so Metageschichte, was kann uns die Geschichtswissenschaft über heute sagen, über die Fragen, die wir heute an Geschichte stellen, über die Vorstellungen, die wir uns von Geschichte machen? Ja, und dazu bin ich noch Mittelalterhistoriker. Und ich glaube, wenn wir von Geschichtsbildern sprechen, kommen wir am Mittelalter nicht vorbei, denn das ganze Mittelalter ist ein einziges Geschichtsbild. Schon die Epoche ist konstruiert, ne? Und ich glaube, das treibt mich auch sehr, über Geschichtsbilder zu reden. Und ansonsten noch so kurzvorstellungsmäßig, ich arbeite bei Captorga. Wir sind so eine Histo-Beratungsmedienfirma und machen Ausstellungen, Filme, YouTube, Podcasts, neuerdings auch Festivals.
Ja, im Chat wurde gerade schon gesagt, du wärst doch ein Konferenzveranstalter. Das hört sich gut an. Jetzt möchte ich aber natürlich auch noch hören, was Mirko hier hinführt. Und ich muss natürlich noch eine Verbesserung eingeben. Wie prägen Sie unsere Gegenwart, ist der Untertitel, nicht Gesellschaft. Also jetzt habe ich es richtig verhauen. Mirko, du musst das jetzt wieder rausziehen.
Und hoffentlich kann ich das. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Die führt mich nämlich auch hierher. Warum bin ich eingeladen worden? Ich kann es vermuten, es liegt wahrscheinlich an meiner Profession. Ich bin Leiter von drei Museen, nämlich den Luther-Museen in Eisleben, was man hier auch hinter mir sieht als Bild. Also quasi den Orten, den Luther geboren wurde, dem er starb, in dem er aufwuchs. Und zu uns gehört auch das Haus, in dem er die meiste Zeit seines Lebens verbrachte. Also quasi wirklich von der Wiege zur Bahre. Und wir haben natürlich im Museum immer mit Geschichtsbildern zu tun. Entweder weil wir selber welche kreieren, weil wir selber dekonstruieren, weil wir immer mit Geschichtsbildern umgehen müssen. Und ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema. Wie gehen wir, wie erzeugen wir eigentlich solche Bilder und warum ist das manchmal auch gar nicht so gut, solche Geschichtsbilder zu erzeugen? Schönes Beispiel, werden wir nachher vielleicht nochmal darauf eingehen. Wir haben direkt neben dem Lutherhaus in Wittenberg haben wir ein Assisi-Panometer, also so ein Panorama. Also nicht Panometer, glaube ich, Panorama einfach, wo quasi unsere Geschichte, die wir darstellen im Lutherhaus, auch nochmal drin ist, aber in einer anderen Form. Und da kann man, glaube ich, trefflich streiten, was von beiden besser ist und was beides aussagt.
Super, danke schön. Ja, du hast schon ganz viele Sachen angeschnitten, was Geschichtsbilder überhaupt sind und so weiter. Bevor wir da aber richtig einsteigen, will ich natürlich die Claudia auch noch mal hören, warum du heute hier bist. Ja, auch wegen der Einladung. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, früher hieß es Volkskunde, beschäftigt sich mit allen kulturellen Äußerungen des Menschen. So ungefähr ab der frühen Neuzeit. Ich habe vor vielen Jahren mit einer historischen Arbeit über Produktion von Unterhaltungskultur promoviert und beschäftige mich immer mit Themen, die so umgehen. Warum machen wir Dinge so, wie wir sie machen? Was sind Rituale, Bräuche, Traditionen? Und da spielen natürlich historische Vorstellungen, seien sie jetzt so, wie der wissenschaftliche Stand ist oder mehr so ganz was anderes, die spielen da eine große Rolle.
Super, danke. Ja, dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Was ist denn ein Geschichtsbild überhaupt? Also, wie kann ich mir das erklären? Im Chat wurde gerade schon vermutet, sind das Gemälde? Oder was ist das überhaupt allgemein? Und habt ihr auch Beispiele? Ich frage vielleicht dem Mirko direkt mal.
Lustigerweise kann ja auch ein Bild ein Geschichtsbild sein, beziehungsweise kann das Geschichtsbild für ein Geschichtsbild stehen. Ich habe ein schönes Beispiel. Es gibt von Albrecht Altdorfer die Alexanderschlacht. Das ist ein riesiges Gemälde. Ich weiß gar nicht, wo es im Original hängt, glaube ich, München. Ein riesiges Gemälde. Es zeigt vorgeblich eigentlich die Schlacht bei Issos. Also 333 war bei Issos Keilerei, kennt man vielleicht noch als Merkformel. Also die große Schlacht, in der Alexander gegen König Darius, glaube ich, war es, diese Schlacht zur Welt gezogen ist. Also auf den ersten Blick denkt man, ja, da hat er einfach die Möglichkeit gehabt, viele Menschen in einem großen Schlachtengetümmel zu zeigen. Aber wenn man sie genau hinguckt, die haben nicht historische Uniformen an, sondern die haben genau die Uniformen und Klamotten an, die man im 16. Jahrhundert, also genau zur Zeit von Altdorfer, angehabt hat. Nicht? Also quasi ist das schon ein bisschen so ein Bild der Gegenwart. Also die wussten schon, wie die Römer ausgesehen haben, ein bisschen jedenfalls. Haben sich also auch nicht viel mehr geirrt als das 19. Jahrhundert, die gesehen hat. Aber die wussten schon genau, wenn sie das so darstellen, die meinen damit was. Sie beziehen sich nämlich damit auch auf die Gegenwart. Und wenn man sie genau hinguckt, dann ist auch der Feldherr Alexander, also Alexander der Große ist damit natürlich gemeint, der Anführer der Griechen. Wenn man genau hinguckt, ist es gar nicht Alexander der Große, sondern es ist Maximilian, der Kaiser, Maximilian der Erste, der zu der Zeit gelebt hat. Warum bildet man den da ab und nicht Alexander? Na klar, man will natürlich zeigen, ja, Maximilian ist der neue Alexander, also ist der neue Feldherr, der diese Welt verändern wird, der die Welt ein großes Weltreich errichten wird. Darum geht's, nicht? Und auch wenn man sich so warum haben sie diese Schlacht rausgesucht, ne? Weil es da auch wieder um Weltzeitalter geht. Also man dachte, mit dieser Schlacht ist das Weltzeitalter von dem der Perser zu dem der Griechen gewechselt. Also man hat quasi die Welt in verschiedene Zeitalter, sieben Zeitalter eingeteilt und geglaubt, ja, wir bewegen uns quasi in einer Reihe von Zeitaltern, die mal irgendwann eben dann endet. Das Ende der Geschichte steht bevor und wir befinden uns sozusagen im letzten Zeitalter, kurz vor dem Weltende, vor dem jüngsten Gericht und wir arbeiten uns sozusagen auf eine Endzeit hin und letztlich soll Maximilian sozusagen diese letzte Endzeit einläuten. Also da steckt schon in diesem Bild ganz, ganz viel. Es lohnt sich mal, das Bild sich genau anzuschauen, auch so mit Licht und Schatten und man kommt von der Dunkelheit ins Helle und solche Dinge. Also die alles darin eingespielt werden, kann man darin schon erkennen. Was lernen wir daraus? Ja, Geschichtsbilder sind natürlich immer Wahrnehmungen einer gewissen Gegenwart. Oder eine Gesellschaft oder eine Gruppe von Menschen mit einem gewissen Blick auf die Vergangenheit, die aber natürlich nicht unbedingt die Vergangenheit als solche wirklich akkurat abbildet, sondern die Vorstellung dieser Vergangenheit. Man will mit dieser Vergangenheit was aussagen über die Gegenwart. Und das ist ganz, ganz schwer, selbst wenn man versucht, sozusagen sehr objektiv ein Geschichtsbild, wir hatten vorhin das Beispiel Mittelalter, ne? Das Mittelalter ist schon so ein Riesenkonstrukt. Aber selbst wenn man versucht, jetzt sagt, ja, wir gucken uns jetzt mal nur, keine Ahnung, die Habsburger Zeit an oder wir gucken uns nur die Geschichte Regensburgs im 13. Jahrhundert an oder was ich, ja. Und selbst da konstruiert man wissentlich oder unwissentlich immer wieder Geschichtsbilder, die natürlich eine gewisse Wirkung haben, die eine gewisse Verzerrung mit sich bringen. Und deswegen, also man muss mit Geschichtsbildern in irgendeiner Weise arbeiten, weil man natürlich schwer die Geschichte so darstellen kann, wie sie war. Sonst müssten wir die gesamte Geschichte nochmal komplett durcherzählen. Das wird schwierig. Dafür fehlt die Zeit. Aber man muss es natürlich deswegen irgendwie kleine Schubladen packen. Aber man läuft natürlich immer Gefahr, die Geschichte zu verfälschen. Ja? Und man besetzt sozusagen. Es gibt so ein italienisches Sprichwort, was bestimmt verkehrt rum, traditore, traditore, also der der Übersetzer ist ein Fälscher. Und wenn man quasi auch die Geschichte in die Gegenwart übersetzt, also quasi was ist eigentlich geschehen, dann fälscht man letztlich irgendwo immer die Geschichte, weil man es natürlich nie akkurat darstellen kann. Also man kann nicht ohne Geschichtsbilder leben, aber man muss immer sehr vorsichtig sein, was man da konstruiert.
Ja, aber wenn man den Adam ärgern wollen würde, müsste man das Geschichtsbild nehmen, das Mittelalter ist dreckig und die Germanen sind wild und laufen mit einer Axt nackt durch den Wald.
Und Fälle, ganz wichtig, Fälle.
Genau. Adam, verteidige dich.
Ja, der Mirko hat das ganz, ganz toll erklärt. Geschichtsbilder entstehen immer. Ich habe letztens mich mal wieder über Geschichte in der Schule ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich da das Kind mit dem Bade ausschütten möchte. Es gibt grandiose Lehrende, auch und vor allem im Bereich Geschichte. Aber ich frage mich immer, anstatt immer nur Ereignisgeschichte zu versuchen in der Schule zu vermitteln, warum versucht man es nicht so ein bisschen mit so etwas wie Geschichtsbildern? Warum? Ich finde eigentlich, das wäre das Wichtigste überhaupt, wenn man Geschichte verstehen möchte, dass man Kids beibringt, was ist ein Geschichtsbild oder was ist eine Meistererzählung? Dieser Begriff der Meistererzählung ist vielleicht ein bisschen verwandt. Das ist erstmal für die Wissenschaftsbubble, das kommt alles so ein bisschen aus den 70ern und und hat so die Begeisterung für die Postmoderne mitgebaut. Und dann, als die Begeisterung für die Postmoderne so ein bisschen aufhörte, ist das alles dann auch ein bisschen mit dieser Begeisterung abgebaut worden. Aber ich finde trotzdem, dass so Leute wie Hayden White, das so ein amerikanischer Historiker, oder Claude Lévi-Strauss sehr gute Punkte gehabt haben. Die haben uns nämlich sehr geholfen, uns selbst als HistorikerInnen zu hinterfragen. Was erzählen wir? Wie erzählen wir das? Und was alles spielt damit rein, ohne dass wir es wissen vielleicht, was für unterbewusste Strukturen folgen wir. Und das ging so weit, dass Hayden White zum Beispiel aufgezeigt hat, wie so übereingekommene Arten, Geschichten zu erzählen. Ob das jetzt eine Tragödie ist, eine Komödie, ein Drama. Einfach wie wir eine Geschichte erzählen, als Mitglieder von einem bestimmten gewachsenen Kulturkreis. So Odyssee etc. Ja, das ist natürlich ein bisschen eurozentristisch, das ganze Ding. Und es gibt eine Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen. Und wenn wir jetzt ein Geschichtsbuch schreiben, bewusst oder unbewusst, wir bedienen uns dieser Erzählung. Ja. Und bei Mirko klang das schon ein bisschen an. Es gibt absichtliche Geschichtsbilder, die man absichtlich erstellt, vielleicht auch mit einem bösen Plan. Ja. Wenn man zum Beispiel sagt, der Nationalsozialismus war ein Fliegenschiss in der 1000, 2000, 20.000-jährigen Geschichte der deutschen Nation, dann versucht man da ein Geschichtsbild zu kreieren oder beziehungsweise an einem bestehenden Geschichtsbild zu reißen. Es gibt aber auch eben diese unbeabsichtigten Geschichtsbilder, die wir allein schon durch Erzählen einer Geschichte unabsichtlich kreieren. Aber das war jetzt alles furchtbar wissenschaftlich. So das klassische Beispiel einer sogenannten Meistererzählung, also eines absichtlich kreierten Geschichtsbildes. Meistererzählung, das ist der andere Typ, das ist Claude Lévi-Strauss. Der hat, und Meistererzählung ist auch eine doofe Übersetzung, ich glaube von Master Stories oder Master Storytelling, sowas war das. Der hat sich nämlich angeschaut, in einer Sklavenhaltergesellschaft. Da ging es, glaube ich, bei dem vor allem um das Amerika des 17. und 18. Jahrhunderts. Werden Geschichten verschieden erzählt, ob sie von den Masters, also von den Meistern, über die Sklaven erzählt werden oder von den Sklaven selbst. Und der hat kaum überraschend erarbeitet, dass in den Geschichtsbüchern die Geschichten der Meister wesentlich mehr vorkommen als die der Sklaven. Ne? Und daher kommt dieser Begriff Meistererzählung. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das hat irgendwas mit Meister und Margarete zu tun oder mit Tschechows Meistererzählungen
Ja, im Chat
in
kam
meinem
auch gerade der
Regal.
Vorschlag, dass das mit der Bundesliga zu tun haben könnte.
Ja, genau, wie wir damals den
genau.
Pokal, ja.
Ich habe gerade nachgeguckt, Master Narrative oder Grand
Ah, danke,
Narrative.
ja,
Genau.
Narrative,
Ja,
genau.
genau.
Dankeschön, es ist eine Weile her.
Agnes, was ist denn etwa ein Geschichtsbild, mit dem du dich immer rumschlagen musst? Oder vielleicht auch ein Vorurteil von mir aus?
Also irgendwie tätigkeitsbedingt ist es halt ganz oft die Art, wie Frauen gesehen werden, wie Feminismus verstanden wird, wie Sexualität und Beziehung verstanden wird. Und zwar ist es halt immer so ein ja, ein schwieriges Vorurteil, an dem man dann dem unterschiedliche Gruppen versuchen, quasi die Gegenwart aufzuwiegen oder quasi in Verhältnis zu setzen. Und da ist ganz oft die Erzählung halt, ja, entweder die Frau ist komplett unterdrückt und hat überhaupt keine Rechte und kann nichts tun im Mittelalter. Oder sie ist halt so die Kriegerin und die Schildmaid und sie kann eigentlich schalten und walten, so wie sie das möchte. Und irgendwo dazwischen liegt halt diese Wahrheit. Und man findet sich oft dann irgendwie in dieser Aufklärungsrolle, dass man halt versucht dann zu nuancieren, weil beide Sachen in Teilen stimmen. Und das ist aber oft dann, man kämpft immer so ein bisschen damit, dass man durch das Nuancieren dann halt irgendwann die Aufmerksamkeit verliert von Menschen, weil die mögen lieber die einfachen Erklärungen und die einfachen Sätze, die eine Wahrheit quasi mitteilen. Und da bin ich oft damit konfrontiert, diese na jetzt so, aber auch wieder nicht Dinge zu sagen. Und ja, also das ist ganz, ganz häufig auch so, dass es dieses typische Erlebnis, dass man sagt, okay, ja, das ist jetzt wie im Mittelalter. Also im Mittelalter ist ja meine Spezialität oder mein Spezialwissen. Das ist jetzt wie im Mittelalter. Damit versucht man immer so einen, ja, also eine moralische Abwägung zu machen, einen Kontext zu setzen für das, was heute unsere fortschrittliche Gesellschaft ist oder angeblich fortschrittliche Gesellschaft ist und das, was der angeblich rückschrittliche, die Rückschritte der Vergangenheit ist. Gegen die man sich dann abheben kann, also was einen selbst dann ein bisschen auf ein kleines Podestchen hebt.
Claudia, wie siehst du das? Also hast du Geschichtsbilder, die dir sofort in den Kopf kommen? Oder du kannst auch gerne sagen, wie würdest du sagen, wie entsteht ein Geschichtsbild?
Also ja, habe ich aus meiner eigenen Beschäftigung mit unterschiedlichen zeitlichen Abschnitten, die viel näher an der Gegenwart sind als das, was Agnes, Adam und Mirko gemacht haben. Also hier vor allem 19. aber auch 20. Jahrhundert, also mit Retrophänomenen. Und das, was mir am häufigsten begegnet, ist so nostalgische Vorstellungen von der guten alten Zeit. Gerade hier in Bayern ist es dann meistens die Prinzregentenzeit. Also wenn man so Serien geguckt hat als Kind, in die dann der Vorabend so königlich bayerisches Amtsgericht und alle waren immer total super angezogen und nie ist einer wirklich in den Knast gekommen. Nachher saßen alle im Biergarten und es war gerade lustig. Also die Leute, die sich zurücksehnen nach einer Welt, die sehr aufgeräumt ist. So einer fast ständischen Ordnung, wo jeder weiß, wo er oder sie hingehört, dass ja, so wie Agnes sagt, dass die Dinge einfach sind und gut strukturiert. Und das sehe ich immer wieder, dass die Leute sich nach Dingen zurücksehnen, aber natürlich nicht nach allem. Also niemand möchte zum Zahnarzt aus dem 19. Jahrhundert zurück. Niemand möchte, oder also, ja, vielleicht gibt es die auch, aber ganz wenig Leute wollen wirklich in der ständischen Ordnung leben. Und keine Ahnung, wenn der Vater Schuster war, da musste man auch Schuster werden und auf Gesellenwanderung gehen und solche Dinge. Aber auch wenn wir sehen, wie viele Leute sich für die 50er Jahre begeistern, ohne zu sehen, auch wie wie eingeschränkt man gelebt hat, wie wenig man sich, also viele Leute sich leisten konnten, wie dieser Urlaub in Italien sehr selten stattgefunden hat. Da konnte man nicht einfach die ganze Zeit zum Gardasee runter, wie das heute, wenn man in München lebt, machen die Leute das da einfach mal so über ein langes Wochenende runterzufahren. Und diese sehr verklärten Blicke auf eine vergangene Zeit, vor allem, wenn man sie nicht selbst miterlebt hat oder wenn man sie selbst miterlebt hat, die in der Kindheit und Jugend stattfindet. Also wenn wir an sowas wie Ostalgie denken, also wenn wir mit wenig Verantwortung konfrontiert sind oder oder in der Jugendzeit in den 80ern zurückdenken, wo man dann nicht unbedingt an die apokalyptischen Vorstellungen denkt, sondern dass man halt da irgendwie, dass jeden Winter der Schnee so hoch lag, dass man nicht drüber gucken konnte. Und es war im Sommer immer heiß und wir waren immer nur im Freibad und da sind wir barfuß hingelaufen. Also diese Geschichte, die im eigenen Erlebensraum oder nicht so weit zurück stattfindet, an die man sich erinnern kann und die eigene Erinnerung gefärbt ist durch das, was man von Fotos hat, was geblieben ist, was man überliefert hat und die dadurch natürlich auch kuratiert ist. Also wir können nur über Dinge sprechen, die wir in irgendeiner Art und Weise kennen und die interpretieren wir mit dem Blick von heute, weil wir können ja nicht, oder wenigsten von uns, dann vergessen, was wir in der Zwischenzeit erlebt und gelernt haben.
Ich habe nicht verstanden bei allen, bei euch, wenn ich das sagen darf, was bitte ist das Verhältnis der Geschichtswissenschaft zu Geschichtsbildern? Ich habe im Moment so ein bisschen den Eindruck, Geschichtsbilder ist so was Laienhaftes, was Leute sich, will nicht sagen, zusammenfantasieren, aber so wie Claudia es jetzt beschrieben hat. Arbeitet die Geschichtswissenschaft auch mit Geschichtsbildern? Sind die anders? Sind die fundierter? Oder sagt die Geschichtswissenschaft, nein, wir sind die Objektiven und die Geschichtsbilder entstehen bei den Laien, die sich, wie Claudia gesagt hat, die gute alte Zeit schönreden wollen?
Soll ich anfangen? Also, weil ich keine Historikerin bin, dann können die anderen mich nachher verbessern. Also es gibt natürlich solche und solche. Es gibt selbstverständlich HistorikerInnen, die behaupten, so ist es gewesen und ich bin jetzt hier der oder die Objektivste und ich lege das mal drüber und dann gibt es Menschen, die da dekonstruieren und anderen sagen, nee, so war es nicht, so war es nicht und so ganz genau können wir es nicht sagen. Also die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich auch mit den Geschichtsbildern, die andere haben. Um zu sagen, so und so. Und natürlich, also ich würde sagen, jemand, der behauptet, kein eigenes Geschichtsbild zu haben, hat so in seiner ganzen Methodologie ein bisschen einen Fehler drin, weil den eigenen Bias kriegt man da nicht raus. Also, dass man selber auch irgendeine Art von Vorstellungen hat, von der Geschichte, die nicht nur auf den Archivalien und den Schriften und so weiter, also nicht nur aus irgendwelchen Primärquellen bedient wird, sondern aus allem, was man sich selbst konstruiert. Sonst hat man nachher keine Geschichte, sondern Einzelteile. Ich lasse mich gern von den anderen verbessern.
Nee, würde ich auch sofort zustimmen. Also eigentlich sollten die Historiker gewillt sein, Geschichtsbilder immer zu dekonstruieren, weil sie natürlich immer, wie ich schon vorhin sagte, ne, man neigt dazu, dann Sachen zu vereinheitlichen, die nicht einheitlich sind, weil menschliches Handeln selten stringent und rational und immer gleich ist. Das haben die früheren Epochen geglaubt und haben dann auch gedacht, dass Geschichte sich immer wiederholt oder aus Geschichte kann man konkrete Schlüsse für die Gegenwart ableiten. Das kann man zwar auch, aber meistens eher als ferne Warnungen es so nicht mehr zu machen. Ganz selten funktioniert das, weil die Geschichte sich doch nie in dem Maße wiederholt. Jetzt habe ich den Faden verloren. Adam, vielleicht kannst du nochmal einspringen. Ich bin gerade raus aus meinem Faden.
Ich wollte sofort sagen, haben denn die Historiker gar keine Geschichtsbilder? Ich habe ja vorhin Gauland zitiert, der ist Historiker. Also so viel dazu, ne? Aber so ein richtiger Historiker in einem TM, die würden ja nie das Wort objektiv im Zusammenhang mit der eigenen Forschung in den Mund nehmen. Da arbeitet man höchstens an so einer nie erreichten Intersubjektivität, dass wir alle irgendwie untereinander uns einig sind, dass wir uns so gegenseitig ein bisschen kontrollieren und aufeinander aufpassen, dass wir keinen Quatsch erzählen und dass, wenn jemand irgendwas erzählt, dafür dann halt auch Beweise hat. Ansonsten ist diese Frage, wissen es denn die HistorikerInnen besser oder die Laien? Das ist so, ja, wir spielten besser Fußball, ne?
Nee, nein, 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 nein. Es geht nicht um besser Wissen, es geht um Interpretation. Ich habe jetzt verstanden, dass Geschichtsbilder eine subjektive Sicht sind. Du hast jetzt Gauland erwähnt, da würde ich ein politisches Interesse an Geschichtsbildern unterstellen. Bei dem, was Agnes erzählt hat, würde ich ein persönliches Interesse an der, oder was Claudia gesagt hat, an der guten Zeit, alten Zeit unterstellen. Also es geht nicht darum, ob die Leute das besser wissen oder nicht, sondern ob sie sich von ihren eigenen schönen oder mehr oder weniger schönen Vorstellungen bereit sind zu lösen oder nicht.
Oh, das habe ich schon verstanden. Aber die Frage ist, wer erzählt denn besser Geschichte?
Ah.
Der Historiker oder der Laie? Die versuchen beide Geschichte zu erzählen und der eine macht es vielleicht besser, aber sowohl Historiker als auch Laien machen Fehler dabei. Und Historiker haben vielleicht eine bessere, so bessere Mechanismen drin, um diese Fehler zu vermeiden, um sich selbst nochmal zu checken. Und aus so einer super komplexen Geschichte, die ich vorhin versucht habe zu erklären, dass wir immer ein Bias haben, immer eine Voreingenommenheit, wenn wir Geschichte erzählen. Das kann man ja zu zwei Sachen benutzen. Man kann das benutzen, um jemand anders anzugreifen und zu sagen, dein Geschichtsbild ist mäßig und überholt, dafür musst du büßen. Oder man kann das dazu benutzen, zu sagen, auch ich, wenn ich jetzt versuche zu forschen, habe eigene Voreingenommenheiten und ich kann nur versuchen, die möglichst auf den Tisch zu legen, damit wir alle über die Bescheid wissen. Das wird mir nicht ganz gelingen. Aber hey, passt mal mit auf, wenn ich was mache, ne? Und das wäre so ein super offener, transparenter, schöner wissenschaftlicher Ansatz, wie man sowas machen könnte.
Ja, also ich könnte ganz genau auf den Punkt und nochmal zuspitzen die Frage, wenn ich darf. Was wird an der Uni gelehrt? Geschichte oder Geschichtsbilder?
Weder noch, würde ich sagen. Ne? Es geht um Methodiken, sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, geschichtliche Hintergründe zu erarbeiten, zu versuchen, Details von historischen Geschehen, von historischen Realitäten wahrzunehmen. Natürlich mit dem Hinweis, wir werden nie wissen, wie es wirklich genau war. Wir können immer nur kleine Puzzleteile rausfinden. Und ich glaube, diese Selbsteinsicht, dass die Dinge, die wir rausfinden, auch immer volatil sind, die Dinge immer auch möglicherweise sich widersprechen können, dass wir Quellen haben, die mal so was sagen, das müssen wir immer im Hinterkopf haben. Also die Leute damals, selbst für die Gegenwart produzieren wir ja Bilder, ne? Also ich habe jetzt neulich einen schönen Cartoon gesehen, da erfindet jemand die Zeitreise, reist zu seinem ins Jahr 2250 voraus. Und sagt, bin ich jetzt in der Zukunft? Ja, du bist im Jahr 2250. Was willst du wissen? Ja, ich würde gerne wissen, wie es bei mir früher war. Da kommst du doch gerade her. Ja, ich habe es nicht verstanden. Also es ist tatsächlich so, ne? Also selbst die Gegenwart ist so kompliziert und so detailreich und wir blicken ja gerade nicht mehr durch, was drüben über den großen Teich alles passiert. Das geht natürlich in jeder Epoche so. Also keiner überblickt eigentlich, was genau in seiner Epoche gerade passiert. Man selber schafft sich da auch gewisse Bilder und das ist für die Vergangenheit natürlich nochmal komplizierter, weil man nicht dabei war. Und diese Einsicht, ich glaube, das ist das, was man in Universitäten eigentlich lehren müsste. Ich hoffe, es ist auch der Fall. Ich habe es jedenfalls gute Professoren gehabt, die genau das gemacht haben. Die haben gesagt, hinterfragt, hinterfragt, hinterfragt. Passt auf. Also ich hatte auch einen Professor, gerade für Archäologie, der aus einer Richtung kam, die also der Lehrer hatte, die im Nationalsozialismus sehr stark gewesen sind. Sich nie mehr davon distanziert haben. Und er sagte, genau deswegen müssen wir aber genauer darauf schauen, welche Geschichtsbilder haben wir denn? Was sind denn die sogenannten Wahrheiten, die uns verkaufen wollen? Stimmen die denn überhaupt? Und dieses ständige Hinterfragen seiner selbst und seiner Daten, seiner Quellen, das ist das, glaube ich, was man immer wieder vorbilden will. Gemein ist natürlich, diese Geschichtsbilder, die man sich dann selber produziert, die ja dann auch liebgewonnen sind, die zu zerschlagen, das tut einem dann auch weh. Ne? Also ich kenne Professoren, mit denen man dann lange rumrechnet und sagt, ja, aber die Pestmaske zum Beispiel gab es gar nicht. Ne? Ich habe hier den Beleg, guck mal. Ja, aber das ist aber so ein schönes Bild. Ja, ist es auch. Aber es ist halt da gibt es halt, da sieht die Quellenlage so und so aus. Und das ist halt so ein Ding, wo man einfach immer wieder sieht, man muss sich halt ständig wieder fragen, man darf sich einfach auch liebgewonnene Geschichtsbilder nicht selber aneignen. Und die Gefahr besteht, und je weiter man zurück in die Vergangenheit geht, gerade die Archäologen neigen dazu, natürlich sich aus wenigen Daten, die wir dann über die Vergangenheit haben, da große Geschichtsbilder aufzubauen. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil die können natürlich jederzeit zusammenstürzen.
Nun hat Mirko gerade erzählt, dass das mitunter schwierig ist, sich von sowas zu trennen, Adam. Hast ja am Anfang gesagt, dass du sowas quasi kommerziell machst. Wie schwierig ist das, Fernsehproduzenten Geschichtsbilder auszureden, die sie gerne verfilmen möchten?
Pauschal schwer zu beantworten, aber je weiter nach oben, desto unmöglicher, würde ich sagen. Was so die Größe, das nicht mal der Produktion, sondern das Recherchen-Egos angeht, je weiter nach oben, desto unmöglicher. Mein Lieblingsbeispiel ist ein Regisseur, der kam in ein Meeting mit dem Bild, er will wie Kurosawa sein. Er will diese Szene aus Das Schloss im Spinnwebwald, das ist die Macbeth-Verfilmung von Kurosawa, wo am Ende Macbeth wie ein gehetztes Tier in seinem Schloss umherstolpert, während Pfeile wie Regen vom Himmel runterkommen. Milliarden Pfeile, nur Pfeile, ganz viele. Und das will er machen. Das ist sein Bild für diese Szene. Da Pfeilregen. Und ich so, Entschuldigung, Römer in der Zeit, wir haben hier so eine Römergeschichte. Pfeile eher nein, nein, die hätten Schleuderbleie. Schleuderer hatten die. Zu der Zeit haben wir richtig keine Nachweise für irgendwelche militärischen Bogenschützeneinheiten, schon gar nicht in dem Feldzug. Jetzt dürft ihr natürlich raten, wo es am Ende Schleuderer gab oder Bogenschützen. Es gab natürlich Bogenschützen. Das ist nämlich so, dass unser heutiges Geschichtsbild den Römer natürlich für technologisch dem Germanen überlegen hält. Das heißt, dem Römer geben wir einen Bogen, weil wir uns den ein bisschen komplexer vorstellen als so eine balearische Schleuder, die basically so ein Strumpf ist, so Stofffetzen mit einem Stein drin. Ja, das ist super archaisch in unserer Vorstellung. Das heißt, die archaischen Germanen kriegen die Schleudern und die fortschrittlichen Römer kriegen die Bögen. Ne? Das ist genauso, wenn wir jedes Mal, wenn wir einen alten Wagen darstellen wollen. Und alt ist hier wirklich komplett austauschbar. Manchmal ist alt 30-jähriger Krieg, manchmal Mittelalter. Jetzt war Ostern, ich habe Moses geguckt. Also diese Wägen haben dann massive Räder, so Scheibenräder, wie bei der Familie Flintstone. Dabei ist, helft mir mal, das Speichenrad unglaublich alt. Es ist so wirklich jedes Mal, wenn ich höre, wie alt die ersten Speichenräder sind, denke ich, wow. Also paar tausend vor Christus reden wir hier, ne? Also sogar in der Bronzezeit, über die wir herzlich wenig wissen, so in Terms of Moses und Co. So genau können wir da nicht Geschichten erzählen, zumindest nicht in unserem Bereich. Auch da hatte man schon richtige Räder. Ne? Das sind ganz viele so Sachen, wie wir uns eine Zeit vorstellen, was für uns so Marker für archaisch sind. Es ist manchmal die Schleuder, es ist manchmal das Fell, es ist manchmal das Scheibenrad. Aber das verführt uns halt dazu, früher eben immer mit archaisch gleichzusetzen. Außer da, wo wir so ein paar andere Adjektive haben, die sehr so mit dem Salzstreuer gestreut sind. Die Römer halten wir für technisiert und opulent und dekadent. Also muss da mehr Gold rein und die haben ja auch Straßen gebaut und. Die können wir dann nicht so archaisch darstellen. Ne?
Sind Geschichtsbilder denn immer irgendwie falsch? Oder könnte man sagen, die sind vielleicht auch einfach immer nur subjektiv? Oder wie seht ihr das? Gerne Agnes oder wer mag?
Also ich finde diesen Begriff falsch halt irgendwie schwierig, weil es können drei unterschiedliche Historiker auf eine Quelle schauen und unterschiedlichste Erkenntnisse daraus ziehen. Und je nachdem, wem sie das auch dann offerieren, ja, diese Information, wird der dann auch wieder quasi seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Die wichtigste Erkenntnis ist dann, glaube ich, auch, dass es Vielfalt braucht von Wiedergabe und Interpretationen und Vermittlung auch, dass es Vielfalt braucht von durchaus auch, man kann es fast Meinungen nennen, ja, also von etwas, das wo Leute aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch drauf schauen und dass es auch die Vielfalt von den Erzählungen er braucht auch von diesen Geschichtsbildern, um einen gewissen Ausgleich auch zu schaffen. Und ich wäre immer extrem skeptisch auch, wenn man sowas sieht. Also ich meine, es ist natürlich immer sehr, sehr medienwirksam, wenn man sagt so, well, actually war das komplett anders, als du bisher immer gehört hast und es ist eigentlich komplett anders gewesen. Dann wäre ich auch immer skeptisch, was derjenige dann quasi gerade an seine eigene Interpretation mitbringt. Aber ich glaube nicht, dass man komplett objektiv Geschichte erzählen kann. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist unmöglich. Weil in dem Moment, wo man es ausspricht, kommt immer die Bias mit rein. Das macht es aber nicht falsch. Das macht es quasi eher zu. Und das ist ja eigentlich immer auch dieser Zweck. Es macht es zu einer Wahrnehmung, die hier weitergegeben wird. Und ich glaube, dass es auch der Sinn hinter Geschichtsforschung ist ja auch irgendwie über uns selber zu lernen. Und da finde ich es auch okay, wenn da eine gewisse Persönlichkeit auch immer mit dabei ist. Und je nachdem, in welcher Zeit und aus welchem Blickwinkel man das macht, können wir andere Erkenntnisse für unser heutiges Leben gewinnen. Und ich glaube, das ist auch echt, echt wichtig, dass das so sein kann und dass es halt nicht Fakten, Fakten, Fakten sein können, sondern dass da immer ein Bild mitschwingt auch.
Ja, wir haben in der Uni gelernt, es ist wichtig, Persönliches oder so, also aber drin zu haben, aber nicht unbedingt Persönlichkeiten, also nicht immer nur die Geschichte der großen Männer, aber gerne Personen, ne? Also überhaupt, weil gerade Jugendliche, wenn die da eine Identifikationsfigur irgendwo haben, ist das gut, aber es sollte nicht immer nur Cäsar, Hitler und so weiter. War jetzt eine sehr kurze Aufzählung. Ja, und du hast natürlich auch schon erwähnt, dass man das multiperspektivisch aufbereiten muss. Das ist natürlich auch super wichtig. Warum gibt es denn überhaupt Geschichtsbilder in der Hinsicht? Also ich frage mich immer noch, wie entstehen die oder was sind davon positive Auswirkungen? Ich denke da so an, weiß nicht, Wir-Gefühl. Orientierung, sowas halt. Also was fällt euch da ein? Gibt's da gute
Man
Konsequenzen von?
braucht ja zum Beispiel auch, zumindest, ich weiß nicht, ob die Gegenwart noch das braucht, aber zumindest die Vergangenheit brauchte Geschichtsbilder natürlich auch, um sich selbst irgendwo zu eine eigene Identifikation zu geben, ne? Also keiner der größeren Staaten, keiner der größeren Länder kam ohne so einen Gründungsmythos aus. Also man brauchte irgendwo eine Erzählung, zu sagen, wo kommen wir denn eigentlich her? Religion ja auch das Gleiche. Wo kommen wir denn eigentlich her? Warum sind wir denn eigentlich so, wie wir sind? Und so eine Geschichte schafft ja auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Ne? Also wenn wir sagen, wir sind alles Abkommen von Troja. Wir sind Trojaner, die sind hier immer hingekommen und die haben uns gegründet. Unsere Geschichte ist sozusagen, wir sind mal Flüchtlinge gewesen, haben alles selber aufgebaut. Oder Geschichte unserer Großeltern, ja, wir waren alles, nach dem Krieg hatten wir ja nichts, wir mussten ja quasi mit der Hand dann alles wieder die Steine klauben und aufbauen. Das sind ja Geschichtsbilder, die zunächst mal positiv wirken und durchaus auch ein gewisses, ja, ein positives Bild vielleicht auch für sich selbst kreieren, zu sagen, ja, wir kommen aus einfachen Verhältnissen und wir arbeiten uns in eine positive Zukunft und das sind Dinge, auf die wir aufbauen können. Es wird besser für die Zukunft, versuchen unseren Kindern eine bessere Zukunft zu geben. Also es gibt auch durchaus positive Geschichtsbilder, ob die jetzt wirklich auch positiv sind, in dem Sinne, dass sie wirklich nur Gutes bewirken, weil die schaffen natürlich auch wiederum
negative Schlagschatten, sowas war das Wort, indem man natürlich sagt, naja, denn andere haben ja nicht mit aufgebaut, keine Ahnung, die Flüchtlinge, die dann aus den vertriebenen Gebieten kommen, ne? Die haben ja nicht mit aufgebaut. Wir haben schon aufgebaut, aber die nicht oder sowas. Ne? Also man kann dann immer wieder ein Wir gegen Sie aufbauen. Man kann natürlich auch dann Nationalismus damit schüren, wenn man sagt, naja, die gehören ja nicht zu uns, die haben ja nicht dieselbe Gründungsmythos wie wir, die haben nicht diese ganze Geschichte durchlebt wie wir, die natürlich nur positiv war. Wenn ihr guckt euch mal an, was ihr für eine Geschichte habt, ihr habt gar keine Geschichte oder noch im Gegensatz zu schlechte Geschichte, ihr wart unsere Feinde und weiß nicht was, habt sowas angetan. Also man kann sich damit natürlich auch mit positiven Geschichtsbildern negative Auswirkungen haben. Da steckt natürlich immer eine Gefahr drin. Und das ist natürlich auch was gerade aktuell wieder ist. Also um den erwähnten Geschichtslehrer, ich habe festgestellt, ein anderer thüringischer Politiker, der auch mit tausendjährigen Reichen und sowas argumentiert ist, von derselben Partei, der argumentiert ja auch mit solchen Bildern. Früher war alles besser und wir haben diese ganz tolle Tradition, auf die wir aufbauen müssen. Und das ist auch natürlich was ein Außen- und Innengefühl schafft. Ne? Wir die guten Deutschen und die bösen Ausländer oder was auch immer, was man dann als Gegenbild dagegen setzt, das schafft eine Konfrontation. Einerseits natürlich stärkt das Innere, andererseits stärkt dieses Geschichtsbild natürlich auch eine Feindschaft nach außen, die hin dann auch zu kriegerischen Auseinandersetzungen letztendlich führen kann.
Ich finde das Gespräch gerade ganz toll, weil es mir so erlaubt, aktiv drüber nachzudenken. Und ich glaube, bei mir spitzt sich das gerade zu. Ich glaube, ein Geschichtsbild entsteht in dem Moment, wo wir absichtsvoll in die Vergangenheit schauen. Und dann mit dem, was wir dort finden, jetzt hier im Heute irgendwas machen wollen. Und was wollen wir damit machen? Meistens eins von zwei Dingen. Identifikation, also Identität schaffen oder Macht begründen. Also die berühmte historische Legitimation. Und im Mittelalter hat man das auch schon gemacht, auch bevor der Nationalismus an sich erfunden war, hat man sowas gemacht. Da denke ich gerne an mittelalterliche Urkunden, wo man gesagt hat, die sind bedeutender, wenn die älter sind. Das heißt, jetzt müssen wir hier in unsere Urkunde schreiben, von wem ich das Land habe, von König David. Ah nee, mach mal älter, König Salomo. Ja? So. Und dann hat man zurückdatiert und dann hat man sich schon der Vergangenheit bedient. Oder im Mittelalter war das, woraus man Geschichte schöpfte, war vor allem die Bibel, ne, wie in diesem Beispiel auch schon. Aber die Bibel hat einem auch als Christen so eine gemeinsame Identität gegeben. Und der erste, na nicht der erste, aber das ist das voll Mirkus-Thema. Für mich ist einer der bedeutendsten Momente, wo man Identität aus einem Geschichtsbild schöpft, ist der Moment Anfang des 16. Jahrhunderts, in dem Tacitus Germania wiederentdeckt wird, während in Deutschland eine Reformation stattfindet und man sagt, ah, wir brauchen irgendwie eine neue Identität, um das auszudrücken. Wir sind jetzt nicht mehr alle Teil des Heiligen Römischen Reiches. Rom ist nicht mehr Teil des Heiligen Römischen Reiches. Das reicht uns nicht mehr. Wir müssen jetzt als reformierte Deutsche versuchen, eine andere Identität uns zu basteln. Und da findet man diese super lustige Elchschubs-Schrift von Tacitus und denkt sich, das sind wir, das sind die Vorfahren.
Ja, das stimmt. Also gerade die Reformation, die frühen Protestanten, die haben tatsächlich auch richtig Quellenarbeit gemacht. Also die haben angefangen, auch Archive aufzubauen. Da habe ich neulich auch mal zum Teil was geschrieben. Ich war mal eingeladen nach Korea und habe gedacht, was schreibe ich denen dann? Es ging um Archive. Die hatten irgendwie gerade UNESCO-Weltkulturerbe-Status bekommen und da ging es um deren Archiv. Was schreibst du in Reformation-Archiv? Guckst du mal kurz rein. Da war auch aufgefallen. Ja klar, was machen die von Anfang an? Die bauen sich einen Gründungsmythos und zwar mit Luthers Thesenanschlag. Also ich gehe zwar mittlerweile davon aus, dass das stattgefunden hat, habe ein kleines Buch dazu geschrieben, aber es war für die Zeitgenossen zunächst aber völlig unwichtig, dass es den gegeben hat. Der hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wichtig war der für die sozusagen zweite Generation der Anhänger Luthers, die nämlich sagen konnten, pass auf, wir haben damit angefangen, weil mittlerweile gab es ja auch verschiedene Abspaltungen in dieser Konfession. Zum anderen aber, wir brauchen irgendwo einen Anfang. Und dieser Anfang ist am 31.10.1517 mit dem Thesenanschlag. Und darauf bauen wir auf, weil die hat es angefangen in Wittenberg, das ist auch das Zentrum, da sitzen wir heute auch noch, ich da in Jena, da sitzen die anderen, Spalter. sondern wir hier in Wittenberg haben den wahren, den richtigen Glauben. Und deswegen bauen die von Anfang an Archive auf. Das ist total spannend. Die sammeln von Anfang an Schriften. Es gibt gerade auch Luthers Thesenplakat in einer dieser frühen Sammlungen, wo jemand wirklich mal zusammengestellt hat, das waren die Ablässe, da waren wir dagegen. Und da kommt als letztes Ding kommt Luthers Thesenanschlagsplakat rein, da ist das Original drin. Also das ist denen schon Anfang an wichtig. Die bauen sich diesen Gründungsmythos gleich schon auf und die brauchen dann dieses Geschichtsbild. Wir sind ja die wahren Christen, wir können uns zurückverfolgen bis quasi zum Urchristentum. Die Päpste und so, die sind in die falsche Richtung abgebogen, aber wir haben die richtige Spur und das ist sozusagen, das ist genau das, was du dann sagst, Adam, wir haben dann immer wieder versucht, auf ältere Dinge aufzubauen, immer wieder auf, so haben es ja früher schon gemacht. Luther beruft sich auf Jan Hus, der ist 100 Jahre früher dran, sagt, ach guck mal, der hat ja genau dasselbe gesagt wie ich, ne? Nicht ganz, aber passt schon, ne? Und so berufen die sich immer wieder auf eine frühere Quelle und sagen, naja, aber wir sind ja auf der richtigen Spur. Guck mal, hier Augustinus hat das auch schon gesagt. Das ist also genau diese Rechtfertigung, Legitimation durch alte Quellen. Und so baut man sich Geschichtsbilder auf, um sich selber in seinem Status zu festigen und natürlich nach außen abzugrenzen. Die anderen machen es ja nicht. Die haben ja nicht dieses Erbe. Insofern passt das super zusammen. Guter Hinweis, danke, Adam. Das ist sehr schön.
Claudia.
Hat sehr schön nochmal dazu gepasst.
Ja, ich würde noch, wenn man nicht vom Nation oder Religion Identity Building herkommt, sondern das nochmal ein bisschen persönlicher fasst, ist, glaube ich, wichtig, Geschichte zu lernen für Menschen, um zu verstehen, dass sie sich zwar in gewisser Art und Weise zufällig, weil sie halt da reingeboren sind, wo sie reingeboren sind, aber nicht völlig random da befinden. Also dass Dinge historisch bedingt sind, dass weil wo kein Luther da kein Protestantismus auf die Lutherart und da keine Luthermuseen, ne? Also dann wären die nicht da. Also dass die Leute verstehen, ich bin da und wo ich bin, da ist es so, weil das irgendwo herkommt. Das ist nicht einfach irgendwie gestern vom Baum gefallen, sondern hat sich über viele, viele Jahre entwickelt und auch selber zu hinterfragen, was wäre denn, wäre ich vor 100 Jahren gewesen und ich jetzt oder vor 500 Jahren? Weil manchmal ist es schwierig für Menschen zu verstehen, dass sie in einem kulturellen Unterschied zu anderen Leuten leben, die weiter weg sind. Also es ist ja schon manchmal so ein bisschen zur Grenze, was weiß ich jetzt, von Bayern aus nach Österreich oder Tschechien oder also dann manchmal schwierig zu verstehen, was da andersartig ist. Und wenn man mit sich selbst im Kulturkontakt ist, in der eigenen Geschichte und sieht, hey, vor 50 Jahren war es hier aber anders, vor 100 Jahren, wie kann ich denn, oder wenn wir Agnes-Themen angucken, wie hätte ich denn als Frau vor 500 Jahren gelebt? Wie hätte ich mich denn organisiert? Wie musste ich denn mein Leben gestalten? Wie habe ich mein Überleben auch gesichert? Welche Möglichkeiten ich hatte als Frau im 14. Jahrhundert und welche ich jetzt habe? Und dass das nicht völlig random passiert ist, sondern dass da viele Dinge vorher passiert sind, die das so gemacht haben. Also sich selbst zu hinterfragen und nicht zu denken, so wie ich es kenne, ist es richtig, weil es ist ja schon immer so gewesen, weil nee, war es überhaupt nicht.
Aber ich sehe ja viel, wie dieses Hinterfragen auch schief läuft. Also in meinem Dunstkreis, weißt du, so Männer in meinem Alter, die stellen sich dann so vor, wie sie im Mittelalter wären. Dann überlegen sie, ja, ich habe mich umgeguckt, ich bin hier schon der Geilste. Also ich wäre auf jeden Fall so ein Ritter gewesen, ne?
Ja, nicht so ein Leibeigener, ja, der irgendwo angekettet ist.
Genau.
Genau. Und er hätte auch sicher die tollste Frau gehabt und 7 gesunde Kinder, von denen nicht 4 als Babys gestorben sind. Und er hätte einen Riesenhof, also mindestens, ja.
Und so geht halt auch Empathie schief, ne? Ob Empathie über ein paar hundert Jahre oder Empathie zwei Straßen weiter. Man ist immer ohne Schuld und
sehen wir auch in der Esoterik. Die Leute waren immer früher Kleopatra oder Napoleon und nicht irgendwie, keine Ahnung, der Typ, der den Nachttopf ausgelernt hat, ja.
Wie ist das
Hier
denn?
auf hier
Verändern sich auch
Mittelalter war.
Geschichtsbilder durch die Zeit? Also, natürlich müssen sie auch irgendwann erstmal entstehen. Aber ja, Agnes nickt schon.
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es ja viele moderne Strömungen auch in der Geschichtsforschung, die zum Beispiel auch frühere Arbeit so ein bisschen neu auflegen. Ja, also zum Beispiel in der feministischen Archäologie oder der feministischen Geschichtswissenschaft, da werden dann quasi Dinge, die ja festgelegte Bilder, die wir ha früher hatten und die wir auch gelehrt haben und die wir der Allgemeinheit vermittelt haben, die werden einmal komplett angeschaut, entsprechen die überhaupt ja, der Wahrheit, das ist immer so schwierig, ne? Aber kann man die nicht vielleicht auch komplett anders sehen? Und man sieht es dann auch ganz deutlich, wenn man alte geschichtswissenschaftliche Werke anschaut, also wie zum Beispiel vor 100 Jahren, Quellen bewertet werden oder wie sie dargestellt werden, das ändert sich relativ konstant. Also es ist wirklich, kann man in 10 Jahresschritten, kann man da alte Quellen quasi ja, neu auflegen oder neu verlegen in Büchern, weil die halt diese Erkenntnisse sind veraltet, nicht nur methodisch quasi fa falsch gemacht oder so, sondern dass man dann auch aus diesem historischen Blick eine komplett andere Geschichte damit erzählt und ein komplett anderes Geschichtsbild macht. Das wird, glaube ich, aber eh relativ normalisiert gemacht, dass man da halt immer mal wieder quasi updated und dass man mit dem neuen Wissen, das wir jetzt haben über die vergangenen 50 Jahre, einen komplett anderen Blick auch auf die Vergangenheit viel weiter zurück werfen können.
Ja, mir ist noch ein weiteres Geschichtsbild eingefallen, was ich sehr eingängig fand. Das ist natürlich jetzt ein etwas anderes Thema, aber das ist einfach nur ein Begriff, und zwar Machtübertragung oder Machtergreifung Hitlers oder auch Machtübernahme. Und das finde ich ganz spannend, weil es da wirklich ganz verschiedene Ideen gibt, wo dann gesagt wird, nein, nennt es bitte Machtergreifung, nein, nennt es bitte Machtübernahme, nein, also dass zum Beispiel auch die Nazis selbst damals gesagt haben, oh gut, so lange damals war es gar nicht, aber dass sie da schon gesagt haben, nee, nennt es bitte Übernahme, denn wir sind gewählt worden oder so, ne? Und auch heute, wenn heutzutage steht in vielen Geschichtsbüchern, und ich weiß das ja, weil ich das unterrichte, steht ja Machtergreifung drin. Und dann denkt man sich auch, ja, aber ne, sie sind gewählt worden. Und verschleiert, dass Diktatoren gewählt werden können und nicht putschen oder so, ne? Und also das ist so eins der wichtigsten Geschichtsbilder, die ich heute auf jeden Fall ansprechen wollte. Genau, im Chat kam gerade eben noch weil ich jetzt eh schon reingegrätscht bin ins Thema, kam gerade eben noch die Frage zur Schlacht bei Tannenberg. Ich wusste jetzt nur nicht genau welche, deswegen werfe ich das einfach mal vielleicht zu Adam hin, der nickt schon so. Erzähl doch mal zu diesem Stichwort.
Das ist tatsächlich, das Stichwort reicht ja völlig. Zu dieser Schlacht kann man viel erzählen, weil es gibt zwei. Beide sind nicht ganz bei Tannenberg, aber werden so genannt. Es gibt 1410 gibt es eine Schlacht zwischen der polnisch-litauischen Krone und dem Deutschen Orden. Und den gewinnt die polnisch-litauische Krone entscheidend, Großmeister stirbt und so weiter. Dieser Orden ist furchtbar wichtig, weil an ihm hängt eine der größten deutschen Meistererzählungen und Geschichtsbilder schlechthin, nämlich der Aufstieg der Hohenzollern, weil das ist nämlich der Orden, der dann 1526, glaube ich, säkularisiert wird und aus dem dann Preußen entsteht. Dieses große Hohenzollern Geschichtsbild sagt halt, die guten Hohenzollern, die hat das ja furchtbar gestört, dass Deutschland so uneinst war und diese ganzen Fürstentümer. Und ab 1526 haben die Ärmel hochgekrempelt und daran gearbeitet, dass diese Unordnung mal wegkommt und das Ganze mal geeinigt wird. Und dann, bam, 1871 haben sie es endlich geschafft. Das hat gedauert, aber ne, gut Ding will Weile haben und dann hat man endlich Frankreich besiegt, den großen Erbfeind, und auf den Grab desselbigen seine Einheit gefeiert. Ja, Deutsches Reich, go. Tannenberg ist wichtig. Deshalb, weil dieser Orden da verliert. Der verliert da gegen Polen-Litauen und dann gibt es noch einen zweiten Krieg dieser Art, da verlieren die nochmal. Und jetzt kann man sich so ein bisschen angucken, was in polnischer Geschichte gelehrt wird und was in deutscher Geschichte gelehrt wurde. Heute wird das gar nicht mehr behandelt, weil das so ein nationales Thema ist und so, bäh. Also machen wir das nicht mehr. Aber früher war das so eine böse Schande, dass man da 14-10 gegen Polen-Litauen verloren hat. Die Polen nennen diese Schlacht die Schlacht bei Grunwald. Die Deutschen nennen sie die Schlacht bei Tannenberg. Jetzt gab es später in der Neuzeit eine Schlacht, die hat man gewonnen von deutscher Seite. Und da hat man geguckt, jetzt gar nicht so nah dran, aber auch gar nicht so furchtbar weit weg, gab es einen Ort, der hieß Tannenberg. Und man dachte sich, dann benennen wir die Schlacht nicht nach dem Ort, der jetzt am nächsten dran ist, sondern wir strecken das Ganze so ein bisschen. Die sind ja auch viel marschiert und so. Also sagen wir mal, die Schlacht war bei Tannenberg. Und das heißt, die spätere Schlacht bei Tannenberg, die man gewonnen hat, die löscht dann im kollektiven Gedächtnis die alte Schlacht bei Tannenberg aus, die man verloren hat. Und so bastelt man sich halt sein Geschichtsbild und versucht so ein bisschen zu kuratieren, was erinnert wird und was nicht erinnert wird. Ne? Das ist sehr lustig, ein schönes Stichwort, ja.
Ja, total cool. Gibt es denn auch kontrastierende Geschichtsbilder, wenn man sich verschiedene Länder anguckt? Also da kann ich, denke ich, mal alle in der Runde fragen, aber vielleicht Adam oder Agnes wahrscheinlich erst so am ersten. Du hast ja gerade schon was erwähnt. Mir würde zum Beispiel noch einfallen, Wiedervereinigung Deutschlands, wurde die DDR annektiert oder nicht? Das wird ja auch von unterschiedlichen Ländern ganz anders gesehen. Ja.
So, also aus Österreich kommend und im österreichischen
Erzähl mal, ja.
Schulsystem groß werdende, muss ich jetzt dazu gleich das passende Beispiel liefern. Hier in Österreich, und das habe ich selber in der Schule noch gelernt, also vor 10 Jahren, da war tatsächlich die Erzählung oder wie das dargestellt worden ist, der Anschluss Österreichs an Deutschland, das ist quasi eine feindliche Übernahme gewesen. Und man wäre ja komplett überfallen worden und man hätte ja überhaupt keine Ahnung und keine Lust und Dings gehabt. Und da ist man so als Österreich und als Österreicher quasi das Opfer und der erste das erste Opfer des Nationalsozialismus sozusagen, während aber das durchaus nicht so eindeutig quasi real gehandhabt wurde. Also das ist schon, da gab es viele Kräfte, die für den Anschluss waren und die sich da auch politisch entsprechend engagiert haben. Es gab tatsächlich auch eine Abstimmung, ob die jetzt so gelaufen ist, dass man das jetzt wirklich als demokratischen Entschluss handeln kann. Das bleibt dahingestellt. Das ist ja in solchen Situationen, von solchen Regimen immer ein bisschen schwierig, wenn man da quasi so ein bisschen genötigt wird. Kann ich mir vorstellen, dass man sich anders entscheidet in diesen Wahlurnen. Aber es gab durchaus ganz viele Menschen in Österreich, die das sehr befürwortet haben. Und wurde so ein bisschen weggelassen. Mittlerweile hat man tatsächlich dieses Bild angepasst, auch in der österreichischen Schulbildung. Ich hoffe, dass es auch entsprechend von Lehrern so weiterhin gehandhabt wird. Aber wenn andere Länder da drauf schauen auf diese Geschichte, dann ist das ganz klar auch eine gewisse Mittäterschaft für Österreich immer gegeben in diesem Geschichtsbild. So wird das auch dann dargestellt. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen realistischer ist, was das angeht. Also ja, durchaus, unterschiedliche Länder sehen Geschichte unterschiedlich. Und gerade wenn wir über den Zweiten Weltkrieg reden, da kannst du einen Amerikaner halt fragen über die Ereignisse und er wird dir komplett andere Dinge erzählen als jemand, der in Deutschland groß geworden ist und die Aufarbeitung dieser Zeit mitgemacht hat.
Ich wollte nur ganz kurz einwerfen, das, was Annika vorhin meinte, über was dann im Schulbuch steht und wie etwas da bezeichnet wird. Und was du, Agnes, gerade sagst, es gibt da ja tatsächlich Mechanismen von der Geschichtswissenschaft, die da entgegenwirken wollen. Es gibt ja Historikerkonferenzen, die sich hinsetzen und sagen: So, Kinder, wie wollen wir denn das erzählen? Was ist denn da passiert? Und die treffen sich tatsächlich auch mit dem Ziel, diese Schulgeschichtsschreibung schon mal vorzubereiten. Und dann sitzen die da ewig zusammen, schreiben noch ewiger Briefe, und dann hast du so eine drei Regalwände voll Bücher. So, das ist die Ereignisgeschichte, wie wir sie erzählen wollen. Das Problem ist nur, das liest danach niemand. Und am Ende ist da ein Student, der sich was dazu verdient. Der studiert nicht Geschichte, sondern, keine Ahnung, französische Literatur, und arbeitet aber nebenbei bei einem Schulbuchverlag und muss jetzt das Kapitel, keine Ahnung, über das Ende der Napoleonischen Kriege schreiben. Ja, und das habe ich mir gerade nicht ausgedacht. So, Leute haben mich manchmal gefragt, weil das Kommilitonen waren, die was anderes studiert haben, aber da zufällig gejobbt haben, und die mussten dann wirklich dieses Kapitel schreiben, ne? Und ich muss gestehen, bei sowas empfehle ich dann sehr gerne solche Protokolle von solchen Historikerkonferenzen, weil die gibt es. Die gab es nach dem Zweiten Weltkrieg, und die haben richtig gute Ergebnisse produziert, obwohl man meinen könnte, ah, kalter Krieg, und da durfte vielleicht noch nicht so jeder sagen, was er wollte und so. Trotzdem erstaunlich gute Ergebnisse, ne? Also das müsste so nicht sein, aber dieses Bindeglied zwischen der Wissenschaft und am Ende, was in der Schule gelehrt wird, was bei Laien ankommt, ist halt richtig knifflig, das herzustellen, und viele von uns arbeiten daran, ne?
Das ist übrigens etwas, wo ich gerade eh drüber nachdachte. Ich bin ja heute etwas schweigsamer, aber ich bin auch sehr interessiert an euren ganzen Themen. Ich finde, in der Schule wird vielleicht ein bisschen zu wenig vermittelt, wie überhaupt eben die Geschichtsschreibung auch eingeordnet wird, also wovon wir heute die ganze Sendung übersprechen, dass man eben das Ganze auch ja im jeweiligen Kontext von Interpretationen sehen sollte, weil im Schulbuch so, ja, kommt eigentlich das Fazit an und möglicherweise hat man gar nicht die Möglichkeit in der Zeit und wenn man dann so jung ist, wenn ich so an meinen Geschichtsunterricht zurückdenke, darüber nachzudenken, inwiefern Dinge gesichert sind oder eben bestimmte Interpretationen, würdet ihr sagen, man müsste das auch in Geschichtsunterricht vielleicht so als Grundlageninfo mitgeben, dass man auch besser versteht, wie kommt eigentlich dann das jeweilige Wissen zustande?
Muss
Muss
definitiv. Ich
natürlich
glaube, es
jetzt
wird auch gemacht, ne?
Geschichtsunterricht, ja, ich wollte gerade sagen, ich muss gerade Geschichtsunterricht ein kleines bisschen in Schutz nehmen.
Okay.
Also theoretisch macht man das, aber das Problem ist halt, dass die Stunden sehr runtergekürzt sind. Das heißt, du fängst an in der 6. Klasse mit irgendwie 2 Stunden Geschichten in der Woche, wenn du Glück hast, und kannst dann da erstmal, wo kriegen wir unsere Quellen her, wie machen wir das, wie kommt das Wissen zustande, wie kommt das Wissen in die Schulbücher, woher wissen wir überhaupt was aus der Vergangenheit. Dann springst du in die Steinzeit, vielleicht hast du noch ein bisschen Lucy dabei und dann springst du schon zu den Griechen, Römern und so weiter. Und dann hast du in der 8. Klasse zum Beispiel dann teilweise nur noch 1 Stunde Geschichte in der Woche, musst dann aber ungefähr von 500 bis 1500 kommen. Mit einer Stunde Geschichte in der Woche und so weiter. Also es ist halt einfach unglaublich schwierig, das unterzubringen, aber dass es konstruiert ist, also dass Geschichte ein Konstrukt ist und auch immer subjektiv gesehen wird und Multiperspektivität, das sollte alles Bestandteil sein. Ja.
Die Frage ist,
Realität sieht manchmal dann anders aus.
wie effizient das dann auch vermittelt wird, weil das ist auch lange her, dass ich jetzt, sagen wir mal, Sek 1 Geschichtsunterricht hatte, aber ich möchte nicht ausschließen, dass das mal erwähnt wurde, aber jetzt vielleicht nicht in der Tiefe, dass es dann auch, sagen wir mal, bei der späteren Betrachtung noch groß, glaube ich, nochmal aufgegriffen worden wäre, wenn ich so rückblickend denke. Könnte natürlich auch eine Erinnerungsverfälschung sein, aber wahrscheinlich wäre es schon wichtig, dem auch ein bisschen mehr Raum zu geben, um sich das auch, glaube ich, im kontinuierlichen Verlauf der Schulzeit nochmal immer wieder an neuen Beispielen dann auch bewusst zu machen. Wäre ja auch sehr spannend eigentlich,
Ja,
sich
also im
das.
Idealfall machst du diese Multiperspektivität bei jedem Thema immer wieder, damit eben
Wäre.
klar wird, es gibt nicht die eine Meistererzählung, gibt
Ja.
nicht diese eine Sicht. Ja.
Ich glaube, dass das generell auch so ein Ding ist, was an wofür Schulen halt überhaupt keine Zeit gegeben wird, diese Medienkompetenz zu trainieren und eigentlich wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln. Also wie funktioniert das überhaupt? Wie erarbeitet man sich Wissen? Und wo sind die Stolpersteine, wenn man sich das selber erarbeiten muss? Das ist tatsächlich etwas, was sie dann üblicherweise den Universitäten überlassen. Also wenn dann die höhere Bildung angeht, dann lernen Studenten, wie sie sich selber Informationen erarbeiten, wo sie nachschauen und wie sie die dann behandeln. Und das fällt halt in der Schule leider total weg, weil einfach nicht genügend Zeit dafür gegeben wird. Es wäre aber in wahnsinnig vielen Fächern eigentlich total hilfreich, wenn Schüler lernen, sich selbst quasi weiterzubilden, weil das ist ja dann am Ende, da hast du dann 100.000 Informationen in das Kind rein gestopft, die es 10 Jahre später sich nicht mehr erinnern kann daran. Und eigentlich wäre es aber total wichtig, dass man viel mehr diesen Fokus legt auf das nach der Schule, was passiert dann mit meinem Gehirn und wie lerne ich in Zukunft in unterschiedlichsten Bereichen.
Ja, und gerade heutzutage, wo man einfach auch, also ich denke da an meine Schüler und ich denke natürlich jetzt nicht an eine bestimmte Klasse oder so, aber im Großen und Ganzen bilden die sich nicht darüber dadurch weiter, dass sie in eine Bibliothek gehen oder in ein Museum Mirko, ne, oder so, sondern die machen das Handy auf und hier flick, 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 ne, schön TikTok. Und das ist natürlich dann auch eine ganz andere Art von Weiterbildung, wenn man da überhaupt von Bildung sprechen kann, in der Hinsicht. Aber dann können wir vielleicht direkt in die Richtung mal fragen, wie wirken sich denn Medien wie TikTok, Instagram und so weiter und so fort auf Geschichtsbilder aus? Oder auch wie prägen Geschichtsbilder, die dadurch entstehen, dann wiederum unsere Gegenwart? Mirko, mach das
Ja,
Mikro auf
TikTok
dir.
ist ja ganz, ganz heißes Eisen, weil natürlich gerade da versucht wird, Kinder und Jugendliche zu erreichen. Das sehen wir natürlich gerade im politischen Raum, aber das sehen wir natürlich auch mit geschichtsverfälschenden Inhalten. Gerade was sozusagen Geschichte des Dritten Reichs angeht, da stolpert man da immer wieder drüber. Aber auch schon bei früheren Sachen. Ne? Also manchmal kommen dann so ganz krude Sachen da draus. Da gab es mal irgendwie eine TikTokerin, die sagte, es gab wie war das? Griechenland hat es nicht gegeben oder Römisches Reich hat es nie gegeben. Was war das? War ganz, ganz skurril. Ich glaube, das Römische Reich hat es nie gegeben. Und alles, was irgendwie da war, sei eigentlich nur irgendwie ein bisschen griechisch. Und also es war völlig, völlig wirre, aber man wusste nie bis zum Schluss, ob das jetzt ernst gemeint war oder ob das irgendwie Satire sein sollte. Letztlich ist es aber gefährlich, weil natürlich dann da sozusagen ein falsches Geschichtsbild vermittelt wird, ohne dass man den zuschauenden Jugendlichen irgendwie was in die Hand gibt, zu sagen, ja, guckt mal doch mal nach, wenn ihr da Interesse habt, ob das jetzt echt ist oder nicht. Da und da gibt es Museen, da und da gibt es Bibliotheken, da und da gibt es ganz tolle Bücher oder Filme oder Dokumentationen, wo man sich da wirklich mal schlau machen kann. Klar, es gibt nicht die eine Wahrheit, aber es gibt natürlich schon Quellen aus der Zeit. Wir können schon natürlich schon mal zumindest aus dem Blick der Leute damals Sachen angucken. Und das ist natürlich was man vielleicht viel öfters noch über die Social Media Kanäle machen müsste. Wir versuchen es gerade übrigens, wir machen hier gerade so eine kleine Aktion zum Bauernkrieg, kleinen Werbeblock hier. Es gibt 1525 Aufstand für Gerechtigkeit, ist unsere Ausstellung und es gibt nochmal ein Social Media Format, da sind wir auf TikTok, auf Instagram und ich glaube YouTube Shorts, wo wir versuchen, genau diese Multiperspektivität zu erzeugen, indem wir 5 Personen auftauchen lassen aus dem Bauernkrieg, die ihre jeweilige Sichtweise sozusagen zeigen, wie sie damals sozusagen auf die Zeit geguckt haben. Da sieht man natürlich, ah, gibt nicht nur die Vergangenheit, ne? Es gab nicht nur die bösen Bauern, die guten Bauern und die bösen Fürsten, es gibt alles dazwischen, alle Grauzonen. Und das versuchen wir so ein bisschen darzustellen. Ob es gelingt, müssen wir dann mal sehen, aber da versuchen wir ein bisschen was gegenzusetzen. Es gibt zum Glück auch ganz, ganz gute, tolle Formate, die Adam, gucke ich dich gerade besonders an, die das genau dagegen steuern und sagen, das wollen wir jetzt nicht unkommentiert stehen lassen, sondern da könnt ihr auch mal gucken, außerhalb des Schulunterrichts, da gibt es spannend aufbereitete Inhalte und da kann man auf jeden Fall was lernen. Sei es nur, dass man lernen kann, dass die Welt einfach und die Vergangenheit sehr, sehr bunt war und viel bunter war als so ein einfaches Geschichtsbild vielleicht so einfach und unkompliziert es wirkt, vermitteln kann. Bin ich froh, dass
ich finde, es gibt ein paar ganz tolle Formate, gerade so aus der Alltagskulturgeschichte, die sich auch sehr gut für diese super kurzen Geschichten eignen. Also wenn ich da an so ModehistorikerInnen oder Kosmetikgeschichte oder sonst irgendwas denke, also wo die dann erklären, wie funktioniert Spucktusche. Oder wie macht man sich mit so einer Knöpfhilfe irgendwie 30 Knöpfe am edwardianischen Stiefel zu und so weiter. Und das sind natürlich also sehr, sehr nahe, also auch geschichtlich noch nahe dran, aber da gibt es sehr viele Dinge und die sind dann auch nicht, also da kann man nicht so viel interpretieren, ne? Sondern es zeigt halt relativ nah, wie funktioniert denn so ein Alltag für jemand, wie hat das überhaupt stattgefunden, wie gehen Alltagsgegenstände, die wir heute auch noch haben, Wimperntusche, ja, aber muss ich nicht mehr drauf spucken, ja, so.
Ich glaube, ja.
I'm sorry, Adam.
Auch nach dir.
Alles okay. Ich finde, das Ding steht und fällt halt irgendwie mit A, der Qualität des Contents und dem Verständnis, wie man solche vor allem jungen Gruppen rankriegt an diesen Content und B, mit der Qualität von dem Content. Also es gibt wahnsinnig viel Histo-Content mittlerweile auf Instagram und TikTok. Und ein kleiner Teil davon ist tatsächlich richtig gut und macht dann auch tatsächlich gute Vermittlung, also inhaltlich auch richtig. Und macht auch so Aufklärung, also zum Beispiel Minuteman, der ist ja ein ganz berühmter Geschichts-TikToker auch, der macht das auch nett, weil er halt immer auch so diese, wie geht man da dran? Also er macht ganz viel, falls ihr den jemand noch nicht kennt, der macht ganz viel so Debunking-Sachen für so Schwurbelhistorien-Zeug, also zum Beispiel über die Pyramiden und irgendwelche Maya- Geschichten, also Sachen, die halt auch sehr berühmte Vorurteile irgendwie beinhalten. Und der nennt dann halt auch immer so, okay, woher weiß er denn jetzt auch, dass das falsch ist? Und er geht dann halt irgendwie zurück auf diese Quellen. Das finde ich bei meiner Arbeit bei Instagram auch total wichtig, nicht nur quasi Behauptungen in den Raum zu stellen und so ist das jetzt und glaub mir, weil ich bin die Internetautorität, sondern immer auch quasi, woher weiß ich das denn und wo könntest du das quasi selber nachprüfen, wenn du mal an einen Fall kommst, wo du dich fragst, stimmt das oder stimmt das nicht? Und insofern, da gibt es halt wahnsinnig hohe Unterschiede an dem, wie wertvoll dieser Content dann auch tatsächlich ist.
Es gibt aber auch was richtig Problematisches, wenn man Content online macht, Geschichtscontent. Denn der Algorithmus ist nicht an Wahrheit oder Wissenschaftlichkeit interessiert. Der Algorithmus befördert Kontroverse und Identity Politics. Und jetzt haben wir ein Problem, wir vermitteln Geschichte. Und Geschichte ist in seiner Natur ein rechtes Thema. Denn wenn wir rechts mal kurz definieren oder eine konservative politische Richtung da eine Definition heranziehen, das sind politische Richtungen, die sich in der Vergangenheit verankern. So, wir verfolgen die alten Werte, so wie es früher war gut. Ja. Und jetzt progressiv alles ändern wollen, das nicht so gut. Das bedeutet, Geschichte ist unglaublich wichtig für rechte, rechtsnationale und für konservative Narrative, weil die da alle verankert sind. Zu sagen, ich bin dafür, dass queere Menschen heiraten dürfen. Da muss ich nicht sagen, weil schon Alexander der Große war schwul und deshalb habe ich recht, ja. Oder ich brauche auch keine Schildmaid von Birka, um zu sagen, Gleichberechtigung der Frau ist eine super Idee. Aber wenn ich sagen will, Gleichberechtigung der Frau ist eine scheiß Idee, dann muss ich sagen, das hatten wir noch nie. Da war das so, da warten die nicht und das war super. Und guck mal, unsere erste große Demokratie, Griechenland, wer durfte nicht wählen? Frauen. Und das war doch auch super. total schlimm, in so eine Rolle zu schlüpfen. Nein, und das bedeutet, im Internet begegnet man ganz viel rechtskonservativen Geschichtsbildern. Erinnert euch an dieses Thema, das wir eine Woche lang hatten, bevor die Welt ganz anders explodiert ist. Da hat man gefragt, wie oft denkt ein Mann an das Römische Reich am Tag? Kam irgendwas ganz Abenteuerliches raus, dass da nämlich ganz oft dran gedacht wird. Und was uns dann erzählt wird in Geschichte, zielt ab auf diesen Geschichtsfan. Und der ist männlich, der ist irgendwo zwischen 20 und 50, und der interessiert sich für die Geschichte der großen Männer und der großen Schlachten. Und was ist am einfachsten zu vermitteln? Natürlich Ereignisgeschichte. Weil meine Themen, so Sozialgeschichte und sowas, alles knifflig, das ist schwer zu verstehen. Aber wenn ich mich hinstelle und sage, boah, stellt euch vor, da standen sie, 4.000 auf der anderen, 12.000 auf der, aber die hatten das und das und der Feldherr, das war voll der Giga-Chat, der hatte eine super Idee, Umfassung, hier in der Mitte muss die Linie halten. Ja, das klickt gut, das sind geile Geschichten. Und ich, der ich Content mache, kommen wir mal zurück zu meinem Erleben. Ich könnte mich hinstellen und ich könnte Schlachten nacherzählen. Und ich könnte das super lustig machen. Ich weiß, ich bin ein lustiger Typ, ich kann das. Und das würde klicken wie Blöde. Stattdessen stelle ich mich dahin und sage, hey, das vielleicht nicht ganz so, wie ihr denkt. Und eventuell gab es auch mal Frauen und auch mal schwule Leute und auch mal früher. So, das nicht ganz undenkbar. Und das ist halt schwierig. Und die ganze Zeit frustriert mich das, weil ich sehe, ich könnte wesentlich einfacher, mit wesentlich dümmeren Content, wesentlich mehr Erfolg haben, ne? Weil der Algorithmus ist eher in die andere Richtung gepolt.
Im Chat kam jetzt gerade noch die Frage, dass die Person das mit dem Römischen Reich nie verstanden hat, wo das denn wieder hergekommen wäre. Also, dass man ans Römische Reich denkt. Weißt du auch nicht?
Ich auch nicht. Ich habe das nie verfolgt, wo der Ursprung davon ist.
Das war ein einzelnes Reel, das halt irgendwie, weil sie eine Frau, die halt ihren Partner gefragt hat, weil sie weiß, dass er halt ein riesen Römer-Fan ist, wie oft, dass er da dran denkt, und er hat das halt dann irgendwie beantwortet. Und daraufhin haben dann andere Frauen angefangen, ihre Partner zu fragen, und das ist dann, hat dann so abgehoben, weil das so überraschend oft war, dass es dann halt ein Riesending geworden ist auf TikTok.
Lustig. Okay. Agnes, weil ich dich ja jetzt gerade schon dran hatte, noch direkt eine Frage an dich, weil da auch im Chat eine Frage kam. Könntest du noch Beispiele für Instagram nennen, für Instagram-Kanäle nennen, die auch guten Content machen, guten Geschichtskontent? Gerne auch alle anderen, aber der Bernd brummt auch schon so, also.
Also ich mag natürlich Geschichtsfenster und Katorga, die sind beide wirklich toll, was so einen großen Überblick auch an Themen irgendwie angeht, also auf so sozialen Medien allgemein. Vielleicht ist es nicht alles auf Instagram zu beschränken. Was ich zum Beispiel großartigen Histo-Content finde, ist das, oder Social-Media-Content finde von einer Histo-Institution, ist das Museum of Rural Life in England. Das ist völlig, also ich wusste nicht, nicht, dass ich mich für Landwirtschaftsgeschichte interessiere, bis ich diesen Social Media Account gefunden habe. Die sind super witzig und machen das auch echt total unterhaltsam, ihren Content. Und ich will da unbedingt mal hin. Also seit ich diesen Account kenne, will ich da unbedingt mal hin und das besuchen. Das Vagina Museum finde ich zum Beispiel auch einen tollen Content. Die machen auch viel mehr über so Kunst und natürlich auch Sozialgeschichte. Also das sind so Empfehlungen. Ich habe bei mir auf meinem eigenen Channel, da kann man nachschauen, was ich alles abonniert habe. Das ist für mich auch so eine kuratierte Liste an Dingen, die ich gut finde und die ich finde, dass andere Leute anschauen sollten. Also guck da mal vorbei. Ich habe da, glaube ich, so 100 Accounts oder sowas, die ich auch wirklich gut verfolge und die mir gefallen.
Ich kann auch noch von mir selber die Bildungsstätte Anne Frank empfehlen. Die haben natürlich eine erschränkte Themen, weil also, sie werden da nicht viel über Römer reden, zum Beispiel. Aber die finde ich gerade aus aktuellen Beispielen sehr wichtig. Okay. Bernd, du hast so gebrummt. Möchtest du noch was fragen?
Nein, nein, es ging so ein bisschen ähnlich wie Adam, der gesagt hat, dass so während der Sendung sich so bei ihm so verschiedene Bilder im Kopf formen. Ja, und ich habe mich nur gerade gefragt, ob wir kommen ja alle so ein bisschen aus der Skeptics-Ecke, ob das Thema Geschichtsbilder, ob wir das tatsächlich, also ob das so relevant ist, dass wir das tatsächlich in die Aufklärungsarbeit oder so aufnehmen müssten. Aber wenn allein Agnes da 100 Kanäle empfehlen kann, schauen wir uns die, glaube ich, erstmal vorher an, bevor wir selber was machen.
Ja, Bernd, ich glaube, wir sind da genau wieder in diesem Dilemma, das Adam erwähnt hat. Wenn wir irgendwelchen Stoß erzählen, dann schnellen die Klickzahlen total nach oben und damit beschäftigen wir uns seit Jahrzehnten. Wenn wir nur genauso toll in der Vermarktung wären, dann müssten die Leute doch auf uns hören, statt auf die ganzen Unfug-Erzähler. So ist es aber leider nicht. Ich glaube, das, was Skeptics beitragen kann, sind natürlich diese Verzerrungen und die Sachen, die vor allem aus einer politischen Ecke kommen. Weil sonst, also ich meine, es gibt so viel tollen Geschichtscontent, wirklich. Und die erzählen, was, also ja, doch sehr evidenzbasiert. Aber hier diese ganzen Entlarvungen, was wirklich totaler Mumpitz ist, da wären wir wahrscheinlich schon ganz gut aufgestellt als Skeptics.
Und an der Stelle vielleicht noch etwas, was ich sowieso noch mal einbringen wollte. Wer mich kennt, weiß, eins meiner Lieblingsthemen ist ja Elisabeth Báthory. Und das ist ja eine Figur, um die es auch ein riesen verzerrtes Bild gibt. Das habe ich früher in jedem Vortrag nebenbei noch erwähnt, nämlich die meisten Menschen denken dann sofort an die Blutgräfin. Und dann haben die Leute immer dieses Bild im Kopf, da ist eine Frau, die im Blut badet. Und zwar im Blut junger Frau und so. Und die historische Figur, die wurde ja verurteilt als Serienmörderin 1611, aber es ist ja bis heute umstritten, ob sie überhaupt und wenn ja, in welchem Umfang und was genau getan hat. Aber unabhängig von dieser Frage hat ja roundabout ein Jahrhundert später ein Jesuit einfach die ganze Story, dass sie geglaubt hat, sich zu verjüngen, indem sie in Blut junger Frauen und Mädchen baden würde, einfach erfunden. Und das ist ja super bekannt, offenbar auch in der Geschichtswissenschaft, aber in der allgemeinen Bevölkerung habe ich über Jahre die Erfahrung gemacht, dass die Leute sagen, ja, das war doch diese historische Frau, die im Blut gebadet hat. Und die haben dann sofort dieses Bild von so einer Badewanne im Kopf. Und es ist ganz interessant, dass obwohl das Ganze ja schon ewig debunked ist, sich aber trotzdem dieses Bild und diese Story derartig hartnäckig hält und dann ja später auch natürlich durch so fiktionalisierte Vampir-Darstellungen, Verfilmungen, Romane nochmal weiter sicherlich ins Bewusstsein der Leute gespült wurde. Aber ganz spannend, weil es ist wirklich nicht schwer eigentlich herauszufinden, dass das eine erfundene Story war. Ach so, und interessanterweise ja auch noch im Zusammenhang damit, dass wohl dieser Jesuit das Ganze in Zusammenhang gebracht hat, damit, dass sie zum Protestantismus konvertiert sei. Da hatten wir dann also offensichtlich auch noch so ein, ja, sagen wir mal, persönliches Motiv möglicherweise bei diesem Mann das Ganze so darzustellen. Ich wollte sagen, ihr habt ja alle euch sicher auch mit Geschichte befasst, aber weiß nicht, habt ihr euch mit der Story beschäftigt und der Frage, warum einfach die Leute da draußen bis heute in den allermeisten Fällen glauben, diese Story mit dem im Blutbaden sei einfach real?
Also ich glaube, dass und das ist übrigens ein gutes Beispiel, aber auch andere mächtige Frauen, die da halt in diese Lage geraten, wo dann irgendwelche Geschichten über sie erzählt werden. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Und das hat damit zu tun, glaube ich, dass das ein Narrativ ist, das relativ gut in die bigotten Vorstellungen von vielen Leuten passt. Also Misogynie ist immerhin und mächtige Frauen quasi degradieren ist super und deswegen kommt das total gut an. Also dieses Bild, auch wenn sich jemand jetzt vielleicht nicht für den also wenn sich jemand für einen Feministen hält und so, das ist immer so ein anregendes Thema, dass quasi eine Frau, die womöglich eine politische irgendwo politisch Einfluss genommen hat, dass die dann aber in Wirklichkeit ein totales Monster war. So. Und das ist lustig zu erzählen. Das finden ganz viele Leute halt, das passt zu ihren, zu den Topoi, die sie tagtäglich auch einnehmen, ja? Mit ihrem gesamten Wissen auch quasi hinterlegen können, weil es ja ganz viele von diesen Beispielen gibt. Ja. Und deswegen ist es weiterhin so populär. Ich glaube nicht, dass man das rauskriegen kann, solange wir ja, Frauenhass finden in unserem Alltag.
Ich würde auch
Ja.
sagen, historischer True Crime ist einfach die viel besser vermarktbare Geschichte als jesuitischer Incel denkt sich Geschichten über Frauen aus, die 100 Jahre tot sind.
Ja, und interessanterweise war ja die Originalverurteilung, die ja auch aus Gründen, aus guten Gründen umstritten ist, ja auch bereits eine Geschichte, die für sich bereits ja grauenvoll genug war. Aber dass der das Ganze noch ausgeschmückt hat, ja, das passt natürlich zu dem, was ihr sagt. An der Stelle, habt ihr zufällig irgendeine Meinung zu dieser Serie von 2022 über Katharina von Medici, The Serpent Queen? Da Also, okay, da bin ich mal irgendwann zufällig drüber gestolpert und das war wohl auch, ja, ist sehr umstritten aus wohl guten Gründen, aber ja, war auch eine historische Frau, die sicherlich in ihrer Zeit bereits und dann auch später von ja, feindlichen Personen sehr negativ dargestellt wurde, auch aufgrund von politischen natürlich Interessen der Leute, die sie dann negativ dargestellt haben. Ähnliche Story mit Marie Antoinette, ne? Also, ich meine, dieser Spruch, wenn Sie kein Brot haben, sollen Sie doch Kuchen essen. Das ist ja so ein Spruch, den ganz viele Leute auch im Kopf haben, obwohl ja auch belegt ist, dass sie das nie gesagt hat. Aber das sind einfach so Sachen, die, glaube ich, dann bis heute bei Leuten hängen bleiben, wenn man sie spontan befragt. Aber wäre auch.
Ja, oder was alles über Katharina die Große erzählt wurde, was ziemlich.
Jo, ja.
Ja, keine Belege. Ja.
Ja, das sollte man also gut, dass wir es vielleicht nochmal erwähnt haben. Das wäre nochmal echt fast eine eigene Sendung wert. Sicherlich die Frage, wie dann auch Frauen in der Geschichte dargestellt wurden und teilweise bis heute werden. Spannend.
Ja,
Und
oder auch in der Bibel, ne? Es gibt nur
jo.
eine heilige Mutter und alle anderen sind Huren. Also.
Es ist auf jeden Fall, ja, sind da viele fragwürdige Geschichten. Oh ja, das Fass Bibel mache ich jetzt lieber nicht auf, wenn ich da so drüber nachdenke. Oh Mann, ey, wäre auch nochmal eine eigene Sendung wert, glaube ich.
Was ist Ostermontag?
Genau. Aber eine Sache, die ich noch zum Thema Verzerrungen sagen wollte, ich mache seit einiger Zeit immer so einen kleinen Versuch bei meinen Vorträgen. Wenn ich das natürlich jetzt hier erwähne, wird sich vielleicht dann das Ergebnis ändern. Ich frage die Leute immer, was sie spontan, also ganz spontan denken. Und zwar, wenn sie an die 1990er Jahre denken, ob im Vergleich zu den 1990er Jahren bis heute betrachtet die Tötungsdelikte in Deutschland abgenommen oder zugenommen haben oder gleich geblieben sind. Dann lasse ich dir immer abstimmen. Bisher haben die meisten Leute im Schnitt sofort aufgezeigt mit ja zugenommen. So, und das ist ganz interessant, weil dazu, kleiner Tipp, könnt ihr einfach mal Wikipedia öffnen und den Artikel Tötungsdelikte Deutschland nachlesen. Da sind nämlich die Zahlen von 1993 bis ins Jahr 2023, wobei ich nachgeschaut habe, 2024 hat sich da von 23 betrachtet auch nicht groß verändert. Da sieht man, die Leute staunen immer, wenn ich dann diese Tabelle einblende und denken dann so, was? Also 1993 gab es 5.140 registrierte Tötungsdelikte und die haben abgenommen kontinuierlich und 2023 hatten wir dann 2.858. Also von 5140 1993 zu 2858 2023. Man sieht einen kontinuierlichen Abwärtstrend. Und ich zeige dann auch immer eine andere Tabelle, in der man sieht, dass auch Tötungsdelikte an Kindern ganz stark abgenommen haben seit den 90ern. Das ist auch etwas, was die meisten Leute vom Gefühl her glauben, dass es eben anders wäre. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Faktoren, aber ein Faktor ist sicherlich auch, dass wir heutzutage auch durch das Internet und die vielen, vielen Medien sehr, sehr, sehr viele Berichte die ganze Zeit sehen, wohingegen in den 90ern, als ich nämlich anfing, mich für Straftaten, also welche Straftaten es gibt, welche begangen werden und wo zu interessieren. In den 90ern hatten wir nicht so viele Medien und da wurde auch über Straftaten berichtet, aber dadurch, dass es halt nicht so viele frei verfügbare Medien für die Leute gab, hat man dann sozusagen subjektiv den Eindruck gehabt, es gäbe weniger beispielsweise Tötungsdelikte. Das ist ganz spannend, also wie auch da das Bild von allein so einer Entwicklung ganz stark verzerrt wird. Also ich würde sagen, das wollte ich noch am Ende erwähnen, weil die Leute immer völlig überrascht sind, wenn ich das einblende und sage, hier schauen Sie sich doch den Wiki-Artikel an, lesen Sie sich das mal durch. Und ja, das ist eben das Gegenteil von dem, was viele glauben. Also ich hoffe, das passt auch so ein bisschen in ein Geschichtsbild, weil das Bild, das Menschen von den 90ern haben, ist auch nicht so realistisch.
Ja, man sehnt sich immer in eine Zeit zurück, die es so nie gab. Also es ist ganz oft so. Geschichtsbilder sind letztlich immer eine Projektionsfläche für gegenwärtige Wünsche, Hoffnungen, Ziele. Und deswegen, weil sie eben nicht die Wirklichkeit abbilden, sind sie natürlich sehr zugänglich, weil man sich sie dann schaffen kann. Ne? Geht man auf den Mittelaltermarkt, so war es Mittelalter nie. Schönes Beispiel nochmal dazu, vielleicht am Schluss. Ich war mal auf einem schönen Mittelaltermarkt. Das war so ganz typisch. Alle waren Ritter, keiner war Bauer. So. Ja, das war ganz klar. So war ja nie Mittelaltermarkt ausgesehen. Aber es gab im Eingang einen Bettler. Und dieser Bettler hat nicht gesprochen, sah ganz schlimm aus, hatte sich irgendwelche Warzen ins Gesicht gemacht, schwarz an, also wirklich schwer, als ob er irgendwelche wirklich ganz schlimmen Krankheiten hätte und hat dann Leute immer so angestupst und war sehr unangenehm. Ne, ersten Moment. Und dann dachte ich gedacht, nee, aber der kommt dem Mittelalter wahrscheinlich näher als alles andere Gedöns, was hier auf dem Markt ist. Weil es war nämlich nicht alles heiter Sonnenschein, es war nicht alles hehre Ritter und die Straßen waren voller Schlamm, sondern es war eben auch eine ganze große Bandbreite da und auch von Dingen, die vielleicht auch unangenehm sind, an die man sich vielleicht nicht erinnern will. Und das hat mir damals ein bisschen die Augen geöffnet und sagte, ja klar, natürlich, wir laufen immer mit Scheuklappen durch die Gegend. Das wird uns auch selber immer wieder passieren, aber wir haben natürlich immer, Gott sei Dank gibt es immer wieder mal so Momente, die einem da drauf stoßen. Naja, müssen wir mal aufpassen, dass wir unser liebgewonnenes Bild vielleicht doch immer wieder mal hinterfragen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, Mirko, das Stichwort zum Ende hin. Bevor wir aber jetzt wirklich zum Ende kommen, wollen wir euch vier Gästen die Möglichkeit geben, eure eigenen Projekte nochmal kurz zu nennen. Und gerne, wenn ihr noch irgendwas zum Thema auch loswerden wollt, könnt ihr das gerne auch tun. Ich mache es jetzt einfach alphabetisch, Adam.
Hey, ja, ich habe ja am Anfang erzählt, ich mache jetzt ein Festival. Also wir, Kaptorga, machen ein Festival. Und zwar haben wir uns eben ein neues Konzept einfallen lassen und gesagt, wir wollen mal so Festivalstimmung mit Bands, aber auch mit Vorträgen und mit Workshops, dass man was lernen kann, dass man eine richtig coole Community auch treffen kann, weil dieses Festival ist aus unseren jährlichen Community-Treffen entstanden. Da haben wir jetzt die letzten Jahre welche gehabt. Und die sind immer größer geworden und immer mehr ausgeartet. Und wir haben auch Kaptorga-Songs performt. Also wer uns nur von Schlamm Lederson kennt, also es gibt mindestens noch zwei weitere völlig unveröffentlichte Songs. Ja. Und der eine ist ein Cover der Kassierer, also man kann sich auf einiges freuen. Ja, und das machen wir am 13., 14. und 15. Juni und man kann Karten kaufen online. Müsst ihr mal bei captorga-history.de gucken und da kann man Karten kaufen. Und das Schlusswort von Mirko und Lydia fand ich schon ganz, ganz großartig und sehr gelungen, weil es mich daran erinnerte, ein Freund von mir hat letztens so einen Artikel geschrieben, wo er von Hagen gesprochen hat, also der Stadt Hagen, nicht dem Menschen. Und er hat beschrieben, wie es da in den 80er und 90er Jahren aussah. Wie viel Gewalt, wie viel Kriminalität es gab. Ich bin in den 90ern in Wuppertal groß geworden. Eine absolut von der Mafia übernommene Stadt mit so richtig failed Gegenden, wo Einschusslöcher an den Wänden waren. Das ging richtig ab. Da haben Leute Knarren mit in die Schule gebracht. Das war übel. Und da haben mit uns, hat ja die Generation meiner Eltern auch gewohnt und gelebt. Und die haben das mitgekriegt und die haben das doch auch gesehen, ja. So wie ich da mit meinem selbstgebauten Nunchaku immer auf der Hut mit den Nazis von gegenüber meinen Bruder da irgendwie von der Kita abholte. So Geschichten, ne? Und das haben die ja irgendwie auch mitgekriegt, wie es da aussah. Und trotzdem sind das so generationstechnisch die Leute, die dir heute erzählen, ja, man kann ja nicht mehr vor die Tür gehen heutzutage. Und ich gesagt, Alter, vor 20 Jahren konntest du nicht vor die Tür gehen. Jetzt kannst du wesentlich besser vor die Tür gehen. Und es ist erstaunlich, wie sehr Erinnerung innerhalb von einem Lebensalter so sehr verfälscht wird und Wahrnehmung und so anders ist bei Sachen, die ja, wie Lydia gerade gezeigt hat, ja doch auch messbar sind. Ne? Und wir reden hier von einem realistischen Geschichtsbild über 1000 Jahre, das irgendwie zu retten. Ja, deshalb das vielleicht noch mal, was man so als Historiker macht. Wir versuchen eher nicht zu sagen, wie es genau wirklich war. Wir können uns ein bisschen annähern, wir können euch sagen, wie es ganz bestimmt nicht war. Aber wir versuchen eigentlich, uns mit Geschichte zu beschäftigen, damit, welche Fragen wir an sie stellen, wie Leute früher geschrieben haben. Geht gar nicht darum, ob irgendwas wirklich jetzt stattgefunden hat oder nicht. Da sind wir viel drüber. Ja, das ist jetzt nicht das, was ich sagen wollte. Aber hey, es ist doch nicht jedes Schlusswort gelingt.
Aber trotzdem gut. Es war ein Wort. Bleiben wir dabei. Agnes.
Genau, ich habe ja mein eigenes kleines Projekt, das nennt sich Das Gemeine VIP. Ich bin mittlerweile auf Instagram, Mastodon und Blue Sky. Und da kann man mich dann einfach abonnieren und von dort aus kann man einfach dann weiter sich handeln. Auf Instagram ist mein Handle das.gemeine.vip mit WIP am Ende. Und ich bin mittlerweile auch unter die Veranstalter gegangen. Ich mache jetzt eine kleine Geschichtsveranstaltung im Geschichtspark Bernau. Das ist da in der Oberpfalz. Ein wahnsinnig schönes Freilichtmuseum. Und dort geht es um Frauengeschichte durch die Jahrtausende. Und das ist am 8. und 9. Juni dieses Jahr. Wenn ihr Zeit habt und Gelegenheit, kommt vorbei. Es sind wirklich wahnsinnig tolle Leute dabei, die unheimlich großartige Fachgebiete haben, in ihren ganz, ganz, ganz kleinen Ecken von Geschichtsvermittlung. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf, dieses großartige Mosaik dann zusammenzufügen an diesem Wochenende.
Claudia.
Soll ich Werbung machen? Nur für Skeptics. Läuft unser Ostergewinnspiel noch? Können die Leute noch irgendwie den Osterburp suchen? Dann sollten die das heute noch machen.
Auch gut, danke. Dann Mirko.
Ja, unterschwellig habe ich schon Werbung gemacht für unsere Ausstellungen. Kommt gern vorbei nach Eisleben-Mannsfeld oder nach Wittenberg. Ich wollte aber noch kurz Werbung machen für das Geheime Kabinett. Das hat nämlich seit heute wieder eine neue Folge bekommen mit einer kleinen Pause von 4,5 Jahren. Aber gut. Aber es läuft wieder und soll wieder jetzt künftig regelmäßig bestückt werden. Also auch wieder sogar historisch skeptisches Thema. Also passt ganz gut zum heutigen Tag.
Und Annika, ich muss noch eine Sache loswerden, nämlich zu dieser 90er-Geschichte. Das hatte ich witzigerweise gestern, als ich im Ruhrgebiet war und bei einer Freundin noch bei einer Geburtstagsfeier vorbeikam, die mit mir auf der Schule war. Und da habe ich daran erinnert, dass es 1997 ein Lied gab, das sehr, sehr bekannt war von der Band Spektakulär. Und das hat den Titel Meine kleine Schwester. Ich weiß ja nicht, ob irgendwer von euch das kennt, aber da war ich gerade in der jugendlichen Zielgruppe dieses Liedes. Und nur ein Zitat, ihr könnt das Lied mal googeln, da singen die, Zitat, sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sagt, in der Schule sei sowas besser. Und das handelt 1997 davon, dass halt in Schulen sehr viel Gewalt sei, dass eben Leute Messer tragen würden und Angst hätten. Und wenn ich das dann so erwähne, dann sagen die Leute, ach ja, stimmt, dieses Lied habe ich voll vergessen. So, das ist wieder so ein typisches Beispiel für, dass die Leute sowas nicht auf dem Schirm haben. Und dazu vielleicht noch eine etwas bittere Anekdote. Ich arbeite ja mit Gewaltstraftätern auch aus unterschiedlichen Generationen. Das ist ganz spannend. Und wenn ich dann so die deutlich älteren Personen da sitzen habe, habe ich schon häufiger gehört, dass die gesagt haben, ich gebe mal ein Zitat, früher konnte man noch Leuten, mit denen man Stress hatte, einfach auf die Fresse hauen und heute wird man direkt angezeigt. Zitat Ende. Das ist natürlich anekdotisch, ne? Aber das, was auch gerade schon Adam sagte, also dass da sehr, sehr, sehr vieles verklärt wird. Ich wollte diese zwei Beispiele noch mal kurz anführen, weil ich eben aus der Generation bin, die die 90er so erlebt hat als Jugendliche. Und noch mal ist schon spannend, wenn man noch mal selber über sein Bild von seiner eigenen Jugend reflektiert, wollte ich an der Stelle noch mal kurz zum Abschluss sagen. Jo.
Ja, total. Wir kommen jetzt zum WTF-Werbeblock. genau. Einmal möchte ich noch kurz unser Patreon erwähnen. Also sucht uns gerne einfach bei Patreon WTF-Talk. Und da werdet ihr uns finden und dann könnt ihr uns auch gerne, gerne unterstützen. Es haben auch andere Leute, die hier Gäste sind, Patreon. Also schaut da ruhig euch um und ja, tobt euch aus. Wir freuen uns über alles, was ihr uns geben könnt. Dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne, Claudia hat es gerade schon gesagt, auf Skeptics mit x.org vorbeischauen. Gerne auch Schrägstrich Blog noch dazu tippen und euch den wunderbaren Blog, den Bernd und andere bespielen, durchlesen. Das ist es immer wert. Und wer persönlich was machen möchte, der kann zum Beispiel am 29. Mai nach Köln fahren für Skeptics in the Pub. Da geht es über Fakten, Fakes und Emotionen. Das wird sicherlich cool. Ja, und was auch cool wird, ist das WTF Live, was am 7. und 8. Juni in Leipzig stattfindet. Da kann man dann quasi von Leipzig aus direkt nach Bernau fahren. Und da kann man sich dann ganz coole 3 Tage Events antun, quasi. Und wer da mehr wissen möchte, kann auf WTF, also die Buchstaben -leipzig.de vorbeischauen. Und ja, das war's jetzt mit dem Werbeblock schon. Die nächste Folge findet am 5. Mai statt. Da geht's über Quanten. Ein ganz anderes, aber auch genauso spannendes Thema. Dann bleibt mir jetzt nur noch übrig, mich bei unseren wundervollen 4 Gästen zu bedanken. Und natürlich auch bei meinen beiden Kollegen hier und beim Team im Hintergrund. Also vielen Dank, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.